habe eine Predigt zum Thema Vergebung und wir steigen gleich im Text ein. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Kleine Erklärung, da ist ja ein Stern. Und das steht in der Anmerkung, das lässt sich auch anders übersetzen, haben wir ja schon gehört, griechisch, alles anders, grammatisch anders. Also es kann auch sein, dass da steht 7-mal, 70-mal. Hier kommt nur 49 raus bei der neuen Genfer Übersetzung. Wer die liest, ist im Vorteil. Ansonsten gilt 490-mal. Das nur zum Spaß. Ich habe mir alle Übersetzungen angeguckt. Das ist 9:3 ausgegangen für 7-mal, 70-mal. Aber das nur nebenbei. Ja, soweit der Text. Ich weiß nicht, was den Petrus bewegt, diese Frage zu stellen, was ihm durch den Kopf geht. Vielleicht hat er irgendeine Rede von Jesus gehört, ein Bild, ein Gleichnis, was ihn erreicht hat. Vielleicht auch eine persönliche Erklärung Jesu an die Freunde, an die Jünger. Das ist ja anders, als wenn 100 Leute und Fremde zuhören. Vielleicht war es sogar was ganz Persönliches zwischen Jesus und ihm, dass Jesus ihm sagt, komm mal, mein Freund. Keine Ahnung. Vielleicht ging es auch in die andere Richtung. Vielleicht war was zwischen ihm und den anderen 11 und jetzt nicht so positiv, sondern eher so ein bisschen, oh Mann, dass er denkt, was sind das für Leute, mit denen ich hier unterwegs bin? Ich bin schon okay mit dem Herrn, aber Mann, die anderen. Judas als Beispiel, der Finanzminister, die sind ja nicht blöd untereinander. Judas sieht das, oder die anderen sehen, dass Judas den Beutel trägt und er ist der Finanzminister und er weiß, das Geld ist ihm wichtig. Man spürt das schon vorher, auch an anderen Stellen, auch lange vor dem Verrat. Mann, ey, so ein Judas. Oder Johannes, der von sich aus vielleicht öfter das laut gesagt hat. Ich glaube, ich bin der Lieblingsjünger. Jesus hat nicht an einer Stelle gesagt, ich habe euch lieb, aber einen habe ich super. Nicht einmal hat Jesus. Vielleicht hat Johannes das. Oh Mann, das kann was ausmachen. Thomas, dachte ich. Der Begriff der ungläubige Thomas ist falsch, meines Erachtens. Wir kennen ja die Stelle, wo er sagt, ich muss den anfassen und das sehen und die Seite, das finde ich so verständlich nach dem Tod und der Kreuzigung. Also ungläubig, völlig falsch, aber ich nenne ihn mal so ein Hasenherz oder manchmal ist der gewickelt, da verstehst du das gar nicht. Ein Beispiel für Thomas. Wir sind bei Lazarus, wir kennen die Geschichte, Lazarus ist gestorben, Jesus war nicht da, das haben ja auch Maria und die haben gesagt, wärst du doch da gewesen, aber Jesus war nicht da. Und jetzt sagt Jesus, Vers 14, Lazarus ist gestorben, das ist das Wort Jesu. Und er erklärt weiter, aber euretwillen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Jesus wird ihn auferwecken und da sagt er das schon in diese Richtung an. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und jetzt kommt Thomas. Ja, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Da denke ich, hast du zugehört? In welchem Film bist du? Das geht überhaupt nicht. Thomas sagt mir, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Sagte Thomas, Mann, wie will man mit so einem die Welt verändern? Bisschen Theologie noch, Didymus genannt, da habe ich dann zugelesen. Didymus ist griechisch und das ist das gleiche wie Thomas, das ist aramäisch und das ist wieder Zwilling. Wir machen ja zwischendurch auch ein bisschen Bibelunterricht. So, jetzt mache ich den mal dunkel. Das habe ich doch schon wieder. Ich kann das. Ha. Ja. Ja, und die anderen Jünger, man kann sich da noch mehr fantasieren. Könnte meinen, das ist doch gerade wie in der Gemeinde. Bei uns bin ich vielleicht sogar lieber als mit diesen Vögeln untereinander. Ich weiß es nicht. Vielleicht war die Geschichte auch andersrum, dass die anderen manches mit Petrus hatten und die auch schlucken mussten. Petrus, der Frontmann, immer vorne. Hier ein Pastor war, hat ja mal gesagt, Petrus ist ja immer so kariertes Hemd, kurzärmelig, immer vorne weg. Ja, wenn ich alle verlassen, ich nicht. Oh, jo. Du bist da, ich komme auf dem Wasser. Alle sagen, die können doch gar nichts sagen. Und immer Petrus in dieser Art und Weise. Ich kämpfe für dich. Wow, haut dem Typen da ein Ohr ab. Hat Jesus nicht gesagt, hat er auch nicht gewollt. Ja, vielleicht hatten die auch manche Schwierigkeiten mit ihrem Frontmann. Jesus hat nie gesagt, du bist der vorne weg, der an der an der Spritze von der Feuerwehr. Fantasie von mir, vielleicht ist Petrus auch einfach zu Hause vorbeigekommen, hat seinen Bruder gesehen oder Mama getroffen, die wieder sagte, du wolltest doch das Boot von Papa übernehmen, überleg dir das doch mal. Oder vielleicht seine dusselige Schwester, die seine Schwester war, aber manchmal ist ja ein Leben lang, hat man eine dusselige Schwester, obwohl es eine Schwester ist. Ja, ich mache das lustig, ich meine es aber ernst. Wir wissen nicht, was den Petrus bewegt hat, um Jesus diese Frage zu stellen. Ich habe das ganze Thema schon mal vorgestellt, vor 7 Jahren. Und auch ein Teil von der Predigt, die ich heute halte, kann ich mit Leben, stehe ich zu. Und also auch einige Gedanken, die habe ich schon mal geäußert. Aber ich habe jetzt gesehen, dass ich was übersehen habe. Nicht nur übersehen, sondern in dem Text möglicherweise sogar falsch verstanden habe. Das ist ein Ding. Bei der ganzen Ausführung, die ich euch bis jetzt so vorgestellt habe, hatte ich hier im Kopf, dass man über was weggucken soll, wenn einem der andere auf den Keks geht, wenn die komisch sind und eigentlich nicht so mehr passen und weil die echt anders sind. Da sind wir bei dem Anderssein. Übrigens heißt der andere ja auch der andere und nicht die Kopie von mir. Selbst meine Frau ist eine andere und ist nicht Wilfried II. Ja, schade, aber ist vielleicht auch besser. So, Gott hat das so angelegt, sieht ja danach aus. Ja, also ich habe da was überlesen. Denn meines Erachtens geht es in dem Text nicht um diese Nervereien, die ich gerade vorgestellt habe, auch wenn sie mühsam sind und mitunter richtig schmerzlich sein können, auch verletzend sein können, wenn die Art des anderen mich treffen kann oder mich kränken kann, verletzen kann. Es geht um Schuld, es geht um echte Schuld, wenn der andere an mir schuldig wird. Da gucken wir noch einmal hin. Petrus sagt, verschiedene Übersetzungen, Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden und ich muss ihm vergeben. Andere Übersetzung, wie oft soll ich meinem Bruder die Schuld vergeben, die er gegen mich verübt hat. Nächste Übersetzung, wie oft muss ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun. Und die letzte Übersetzung, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Sieh mal. Also, es geht um echte Schuld. Ich habe für mich nachgedacht an der Stelle, bevor ich da weiterschreibe. Und Helmut hat das ja mal vor ein paar Wochen gesagt, dass er zum Thema, was war das, Feinde oder so, hast du gesagt, du wusstest, hattest nur eine Szene, einen Menschen einmal. Dachte ich, finde ich schön. Und ich hatte jetzt ein ähnliches Erlebnis, für mich nachgedacht und mir aufgeschrieben, mir ist nur eine Szene in meinem ganzen Leben eingefallen, wo ich denke, dass Menschen wirklich böse mit mir umgegangen sind. Und ich traue mich das auch so zu sagen. Die sind schuldig an mir geworden, denke ich. Das war nach dem Tod von unserem Sohn. Da sind Menschen böse mit mir umgegangen. Das ist schon ganz lange her und eigentlich schon irgendwie lange vergessen. Oder eben schon lange nicht mehr mir direkt vor Augen. Das ist ja auch gut so. Aber, das habe ich mir auch aufgeschrieben, verziehen habe ich denen das nie, wenn ich heute drüber nachdenke. Tja, sollte ich aber, sagt Jesus. Also Jesus, wie oft? 7-mal, wäre das okay? Vielleicht war Petrus ja auch positiv bewegt und angerührt und hatte neben Jesus direkt, neben seinem Meister hautnah gesehen, wie gut das ist, wie anders das ist, wenn man barmherzig ist und mit anderen anders umgeht, mit einer guten, zugewandten, freundlichen Haltung, ganz egal, wie die mit einem selber umgehen, eben in einer inneren Liebe, ohne Feindbilder. Also wir wissen nicht, was den Petrus zu seiner Frage bewegt. Irgendwann fragt er sich, und das kennen wir alle, wie oft, irgendwann reicht's doch wohl. Und da sagt Jesus, nee, nicht so, nicht zählen. Petrus, weißt du, sobald du zählst, sobald du damit anfängst, dir das zu merken, wann der andere wieder was falsch gemacht hat, dir gegenüber, ab da ist es nicht mehr gut. Bei dir, nicht bei den anderen. Vergebung ist immer wieder, sie gilt immer wieder. Sie will auch immer wieder ausgesprochen und ausgelebt und angewandt werden. Ein letztes Mal der gleiche Text, dann haben wir den genug gelesen. Die Volksbibel, das wird nicht deine Lieblingsübersetzung, aber ich muss manchmal lachen, weil ich die so urig finde, die ist ja nicht wörtlich gemeint, die ist in so einer jugendlichen Sprache. Ich komme da oft in so ein Ruhrgebietsslang rein, ich weiß gar nicht warum, vielleicht wird ein Berliner da Berliner, wenn er das liest. Petrus fragte mal Jesus, also wie ist das, wenn einer von uns mal ständig total ätzend zu mir ist? Wie oft muss ich ihm denn dann verzeihen? Reicht 7-mal? Auf keinen Fall, antwortete Jesus. Nicht 7-mal. Vergeben ist grenzenlos. Du musst einfach immer vergeben, egal wie oft. Der Satz hat mich so erreicht. Locker übersetzt, aber der Inhalt, vergeben ist grenzenlos. Du musst einfach immer vergeben, egal wie oft. Die Liebe ist langmütig, freundlich. Sie wird nicht bitter, rechnet nicht das Böse an. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, hofft alles, erträgt alles. Niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Hier steht nicht Vergebung, aber Vergebung ist ja auch ein Aspekt von Liebe, wie es hier im Korintherbrief vorgestellt ist. Ich habe mal in irgendeinem Vortrag gehört oder in einer Predigt, dass so ein Paar zum Berater kam und an irgendeiner Stelle hat sie so ein Büchlein oder ein Tagebuch hervorgezogen und hatte sie alle seine Fehler und Vergehen aufgeschrieben von Anfang an. Ich musste so lachen, als ich das gehört habe, von Anfang der Ehe. Ich habe das noch nie erlebt, also so gesammelte Werke in Schriftform, Band 1 bis 6. Aber in der Haltung dachte ich, das kenne ich. Hatte ich manches Gespräch, ganz egal, Mann oder Frau, manchmal auch zusammen von beiden. Tja, ebenso vom Mann. Also, was ist mit uns in unserem Leben? Und ich will nicht als erstes Ehe aufschreiben, wir sind nicht alle verheiratet. In unserem Zusammenleben mit anderen, wie und wo auch immer, angefangen vom Nachbarn. Ich habe mich zu dem Fall dann gefragt, was würde ich so einer Person sagen mit den gesammelten Werken? Sie haben nur eine Chance, wenn es hier um Neuanfang gehen soll, werfen Sie Ihr blödes Buch weg, sofort und für immer. So oder so ähnlich, nicht frech formuliert, aber sehr ernst und klar. Vergiss das, vergib das, begrabe das, deine Vorwürfe und Anklagen. Haha, als Ziel. Vergib das, begrabe das als Ziel, weil manches ist nicht so schnell und so leicht gesagt wie getan, ist da der Volksmundspruch. Leichter gesagt als getan, kennen wir. Aber es geht nicht anders. Wenn ich nicht Vergebung praktiziere, dann trage irgendwann ich so viel Müll und Vorwurf und böse Erinnerung in mir, dass ich eine echte Last auf meine Schultern gepackt habe. Die habe ich mir selber drauf gepackt, nicht die anderen. Ich habe in meinem Beruf die Menschen, die zu mir kamen, nicht missioniert, das hätte ich nicht richtig gefunden, aber zwei Gedanken aus der Bibel habe ich ziemlich oft vorgestellt. Ich habe das hier auch schon mal vorgestellt, ich wiederhole das. Der erste Gedanke, wir werden schuldig aneinander, nicht jeden Tag und nicht mit jedem, aber manchmal eben doch. Und manchmal auch sehr heftig, so, dass da was ganz schief gelaufen ist, bei mir oder beim anderen oder bei uns beiden. Und nicht nur in der Ehe, das ist genauso zwischen Eltern und Kindern, wo auch immer. Wir machen Dinge falsch im Leben und tun dem anderen Unrecht oder übersehen, was wichtig ist. Und es war ein großer Fehler mit Verletzungen. Das wollte ich nicht, aber es ist so geworden. Und manchmal wollte ich es sogar. Ich hatte ein Erlebnis mit einer Kollegin, wo ich irgendwie, ich habe einen frechen Spruch rausgehauen und dann hat sie mir das gespiegelt so und habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Und sie sagte, wolltest du doch. Ich bemühe mich ja ehrlich, ich wusste, ja, das wollte ich. Ich wollte gerade eins überbraten. Die zeigt mir das. Ich sage, oh, Entschuldigung, oh, wollte ich nicht. Wolltest du doch. Also manchmal wollen wir das auch. Also das erste Prinzip, wir werden schuldig am anderen. Nicht jeden Tag, aber im Laufe eines Lebens mehr als einmal, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt kommt das Zweite und deswegen leben wir davon, dass wir dem anderen das sagen. Das tut mir leid, ich habe das falsch gemacht. Vielleicht nicht böse gemeint, vielleicht, aber es ist böse geworden und das tut mir leid. Ich bitte dich um Entschuldigung und wünsche mir einen Neuanfang und dass du mir das verzeihst. Das ist das zweite Prinzip, das ich so oder so ähnlich oft vorgestellt habe, die Bitte um Entschuldigung. Es geht nicht anders. Wir machen Fehler im Leben und tun dem anderen Unrecht, werden schuldig aneinander und wir müssen das aussprechen. Es tut mir leid. Die ganze Geschichte in der Richtung kann auch andersherum sein, so dass ich vergeben muss. Jetzt habe ich immer, sollte das einem anderen sagen, dass ich vergeben muss, weil mir Böses angetan wurde. Manchmal ist es auch Blödes. Zwei Beispiele für Blödes, die mache ich kurz, weil ich dir auch schon erzählt habe. Ihr wisst, dass ich meinem Vater mal das Auto geklaut habe. Ich wollte das nicht, aber jemand hat mich so manipuliert, dass ich dachte, jo, der wollte mir eine Spritztour machen mit dem Auto von meinem Vater, der konnte ja gut fahren. Ja, ich mache das mit dem Schlüssel klar und keiner merkt es. Er wollte ihn ja auch wieder hinstellen. Ja, und dann ist das Auto, hat er alles nicht gemacht. Es wurde kaputt gefunden am Waldrand nach zwei Tagen. Die Polizei, keiner hat es gefunden. Übrigens, da ist auch sehr interessant, ich wollte da schon als junger Christ ehrlich leben. Ich war an dem Abend, als das Auto weg war, im EC, entschiedenes Christentum, und habe Gitarre gelernt. G-Dur, C-Dur, G-Dur, D-Dur. Und dann klingelte ein Telefon. Ich weiß nicht, ob meine Eltern schon ein Telefon hatten. Wilfried, komm mal, da ist dein Vater am Telefon. Er sagt, weißt du, wo das Auto ist? Nee, Vati, weiß ich nicht. Das ist auch, du kannst oft nicht anders. Du machst so einen Scheiß und dann musst du das wieder zudecken durch den Nächsten. Nee, stimmt nicht, weiß ich nicht. Das nur nebenbei. Ja, die andere Geschichte hatte ich auch schon erzählt. Das war übrigens ein Pastor, der kommt von irgendeinem Auslands- oder missionarischer Mensch, so Ausland, Einsatz nach Deutschland, und gerade ist da die Abwrackprämie, ihr kennt das, die große Erfindung damals von Frau Merkel, glaube ich, dass es gut für die Umwelt sein könnte, wenn wir alle 10 Jahre alten Autos auf den Schrott geben und kriegen noch Geld dafür. So, und das war so eine Phase, dass eben die Schrottplätze randvoll mit Autos waren. Und sein Sohn und ein Kumpel gehen da spazieren oder gehen auf so ein, ist ja auch spannend, so ein Autoschrottplatz. Und der eine sagt, die sind alle Schrott, die kommen alle in die Schrottpresse, das ist alles nur Schrott, ehrlich. Und pff, tritt einen Spiegel ab und der sagt, oh, traue ich mich auch, mach das gleich. Oder tritt vorne irgendwas vor die Türe oder vor einen Scheinwerfer. Und nächsten Tag sind sie nochmal hingegangen, haben irgendwas mitgenommen und haben richtig Gas gegeben. Und boah, so eine Scheibe, das ist ja auch spannend, ne, wenn die zum Bruch geht. Ja, das Ende vom Lied waren 20.000 Euro, das war in der Eurozeit, ich habe das nochmal nachgerechnet, die da der Vater bezahlen sollte, die der Autoschrottplatzbesitzer da als Schaden dem in Rechnung gestellt hat. 20.000 Euro. Meine Strafe mit meinem Auto weiß ich nicht mehr, die ich verdient hätte. Ich weiß nicht, was ich verdient hätte, ich habe sie nicht gekriegt. Sonst hätte auch ich schon in dem Sommer vielleicht nicht immer die Sonne gesehen, wenn ich das hätte abarbeiten müssen mit so einem Nachmittag arbeiten oder den ganzen Tag gab es 5 Mark. Und für 2.000 Mark hat mein Vater ein neues, altes Auto kaufen müssen, so in dem Dreh. Ja, 2.000 für ein neues, altes Auto, 20.000 für die andere Geschichte. Zurück zum ersten Bibeltext. Als Petrus Jesus die Frage stellt mit dem 7-mal vergeben, hängt Jesus gleich ein Gleichnis dran, ohne Absatz, ohne Überschrift. Ich habe das ja erst vor kurzem entdeckt, dass alle Worte aneinandergesetzt sind, dass es keine Absätze, keine Überschriften, keine Kapitel und Vers, das wusste ich schon immer. Aber das ist alles Wort für Wort aneinandergesetzt, auch ohne Satzzeichen, finde ich verrückt. Ja. Es ist ein Thema, das merke ich mir davon. Jesus hat in einem Bild dann das beantwortet oder weitergeführt. Da oben, das ist der Satz, den wir gerade noch gelesen haben. Nicht 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Und im nächsten Satz sagt Jesus, ich gebe euch einen Vergleich für die neue Wirklichkeit. Manche übersetzen das ja mit Himmelreich. Ich habe mir im Kopf oft übersetzt, für das Leben mit Gott. Und hier heißt Himmelreich, wird übersetzt, die Wirklichkeit Gottes. Ich gebe euch einen Vergleich für die neue Wirklichkeit Gottes. Ein Herrscher wollte seine wirtschaftlichen Angelegenheiten mit seinem Untergebenen abrechnen. Gleich zu Anfang wurde einer zu ihm gebracht, dessen Schuld sich auf mehrere Millionen Silbermünzen angehäuft hatte. In anderen Übersetzungen steht was von 10.000 Talenten. Da habe ich wieder was zugelesen. Ich habe ja Zeit als Rentner. Und ein Talent ist eine Summe, die man in etwa 20 Jahren Arbeit für einen Tagelöhner hätte zusammen. Also das war sowas wie vielleicht heute für einen Arbeiter. 100.000 Euro kannst du ja nie auf die Seite sparen. So in diese ein Talent. So, und Jesus spricht von 10.000 Talenten, damit wir sein Bild verstehen. Also unvorstellbar. So eine Zahl nennt Jesus. Da der Mann nichts hatte, womit er diese Schuld bezahlen konnte, befahl der Herrscher, dass er mitsamt seiner Frau, seinen Kindern, allem, was er besaß, verkauft würde, damit die Schuld zu bezahlen. Wir müssen wissen, dass das in der Kultur eine Geschichte ist. Wir finden das völlig komisch, aber sich jetzt darüber aufregen, da geht es nicht drum, sondern in der Kultur, in der damaligen Zeit, war das ja auch nur eine bildhafte Geschichte. Da kommen auch noch die Folterknechte vor, das muss ich heute anders lesen. Da fiel dieser Untergebene nieder, Vers 26, flehte ihn an und sagte, hab Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Und ich dachte, wie denn, mein Lieber, das geht überhaupt nicht. Nicht mit Fleiß und nicht mit sehr viel Glück. Es ist absolut unmöglich, durch Arbeit so eine Summe zurückzuzahlen. Der Herrscher wurde von Mitleid gegenüber diesem Untergebenen bewegt, ließ ihn frei und erließ ihm die gesamten Schulden. Auf dem Weg hinaus begegnete der Mann einem anderen, der genau wie er ein Untergebener des Herrschers war. Dieser schuldete ihm 100 Silbermünzen, also im Vergleich 100 Silbermünzen und vorhin haben wir mehrere Millionen gehört. Deshalb ergriff er ihn am Hals und würgte ihn und sagte, gib mir sofort, was du mir schuldest. Da fiel sein Kollege nieder und bat ihn inständig, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte er auf keinen Fall und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden zurückzahlte. Als das die anderen Untergebenen mitbekamen, wurden sie sehr betrübt. Sie gingen zum Herrscher, berichteten ihnen alles, was geschehen war. Und darauf rief der Herrscher ihn wieder zu sich und sagte, du bist ein wirklich bösartiger Mensch. Ich habe dir deine gesamten Schulden erlassen, als du mich inständig um Mitleid gebeten hast. Wäre es nicht recht und billig, dass du auch deinem Kollegen seine Schuld erlässt, so wie ich es dir gegenüber getan habe? Der Herrscher wurde richtig zornig und übergab ihn in die Hände der Folterer. Dort sollte er bleiben, bis er alles zurückgegeben hat, was er schuldete. Und Jesus schließt die Geschichte mit dem Satz, genauso wird sich mein Vater, der über alles herrscht, auch euch gegenüber verhalten, wenn ihr nicht einander von Herzen vergebt, jeder seinem Bruder und jeder seiner Schwester. Schulden, Schuld, Vergebung, selber Vergebung brauchen. Vergebung aussprechen und dem anderen selber, ich will dem anderen vergeben. Das ist das Thema heute. Und dann fiel mir auf, Jesus fasst das ganze Thema, was ich so hier ausbreite ohne Ende, der fasst das an einer Stelle in einem Satz zusammen. Manchmal ist die Bibel ganz konzentriert. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus, wie können wir denn beten? Du machst das ja oft, wenn du morgens oder irgendwann auch immer in eine stille Ecke gehst, mit deinem Vater im Himmel sprichst oder betest oder an ihn denkst. Die fragen ihn ja, was ist denn da wichtig? Was sollen wir denn dann beten, wenn wir beten wollen? Und Jesus sagt dieses Gebet, vielleicht hat er es öfter gesagt, ich weiß es nicht. Und da ist der Satz drin, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung heißt nicht auf Heller und Pfennig abrechnen. Im Gegenteil, wie willst du das abrechnen? Ein kaputtes Auto kann man noch bezahlen, obwohl 20.000 Euro am Hacken wegen einem kleinen Missverständnis in Sachen Abwrackprämie. Vielleicht geht auch das schon nur zu bezahlen, wenn der andere die Schuld übernimmt. Der Papa und die Mama. Jetzt nicht der Papa im Himmel, sondern der Vater und die Mutter. Wie will denn so ein Bengel das bezahlen? Aber wie willst du das bezahlen oder ich, wenn du ein Leben zerstört hast durch Gewalt, Verachtung, böse Worte, Trennung, durch einen Keil, den du, den ich selbst immer wieder hineingetrieben hast oder durch Schlimmeres? Ohne das Prinzip der Gnade, ich vergebe dir, ich rechne nicht ab, nein, ich vergebe das, ohne eine Rechnung aufzumachen. Ohne dieses Prinzip geht Vergebung gar nicht. Ich hatte Gespräche mit einem Mann, niemand kennt den von euch, ist viele Jahre her. Er hatte eine wirklich kaputte Ehe, gegenseitig hässlich, jahrelang mit Verachtung, Spott, gegenseitiger Gewalt und viel mehr. Und in einem Anfall von Wut und Tod, von Wut und Gewalt, ich sage das hier passiv, ist seine Frau zu Tode gekommen. Naja, durch ihn. Er hat sie umgebracht. Nicht geplant, aber nicht gewollt, aber doch getan. Man kann das nur schwer aussprechen. Ich habe das ja schon erstmal so umschrieben. Der kam ins Gefängnis, richtig, sofort in U-Haft, Anklage, Gericht, Verurteilung, Gefängnisstrafe, alles richtig. Suizid, der Mann wollte nicht mehr leben. Nicht, weil er da dachte, so doof hier im Gefängnis, sondern er wollte nicht mehr leben, weil er damit nicht klarkam. Er hat auch mir später erzählt, ich habe ihn erst Jahre später kennengelernt. Und dann habe ich so eine Szene, die habe ich noch im vor Augen. Dann sagte er so, ja, Herr Ossenberg, wissen Sie, manchmal, der hatte wieder eine Arbeit gefunden, ich frühstücke ja nicht morgens, aber dann mache ich mir einen Kaffee, ich trinke ja einen schwarzen Kaffee und drehe mir eine Zigarette und dann ist es schön und ich will eine rauchen und denke, ach, das ist so richtig, dann denkt er, ach, heute ist gut. Und dann fiel ihm wieder ein, was er getan hat. Das kam so immer, pfah, wie pfah, obendrauf. Das war sein Grund, warum er nicht mehr leben wollte. Also ich habe ihn Jahre später kennengelernt. Der Mann war Christ. Kaum zu glauben, möchte man vielleicht auch gar nicht gerne hören, war aber so. Und der hat auch noch nie mit irgendeinem Psychologen gesprochen und ging in eine christliche Lebensberatung, wenn dann in so eine, dachte er. Aber da hatte er das nicht geschafft im ersten Gespräch, diese Geschichte, dieses Hauptthema, diese schwere Last zu nennen. Und dann hat er sich das vorgenommen fürs zweite Gespräch, hat das direkt in den ersten Sätzen gesagt, ich habe meine Frau umgebracht. Und nach dem Gespräch hat der Berater, egal ob Mann oder Frau, nach dem Gespräch hat der Berater sich beraten lassen und dann mit einem Anruf die weitere Beratung abgelehnt oder abgebrochen. Dadurch kam der Mann dann zu mir. Vergeben heißt nicht auf Heller und Pfennig abrechnen, im Gegenteil. Vergebung hat mit Gnade zu tun. Weil Gott mir vergeben hat, alles will ich auch vergeben, alles. Ich habe mich damals sehr geärgert, dass ein christlicher Berater die weitere Beratung und Begleitung abgelehnt hat und sich da rausgezogen hat. Und dachte, wo soll denn jemand hingehen mit handfester Schuld, wenn nicht zu dir und zu mir? Gerade wir Christen sollten doch gut in der Lage sein, bei Schuld ohne jede Angst und ohne Vorbehalt dabei zu sein und uns nicht abzuwenden und nicht den Kontakt abzubrechen oder die Hand zurückzuziehen. Für mich ist das kein Zufall, dass Gott die großen Menschen, das waren gar keine großen Menschen, der hat Menschen groß gemacht, aber die großen Menschen in der Bibel, dass die alle so eine Schuld im Tornister haben in Sachen Mord. Wir wissen das, Mose erschlägt den Fremden in der Wut, wah, schlägt den Tod. David, wir kennen die Geschichte, der Mann, der die schönsten Lieder geschrieben hat, Nachbarin Ehebruch. Und dann will er dem Mann das Kind andrehen, das klappt nicht. Und er denkt, dann bringe ich dich um. und macht das. Und noch, ich finde es noch schlimmer, er lässt es auch noch machen. Dann sagt er dem einen, wenn du mit den Soldaten, dann macht er das und das. Der muss den Scheiß, das Falsche mittragen, muss den Soldaten das sagen und dann zieht ihr euch zurück und dann stirbt er. Boah, der packt die Schuld auch immer noch weiter auf andere. David, Paulus, alias Saulus, verantwortlich nicht nur für Stephanus, sondern für die ganze Christenverfolgung inklusive Mord. Ich glaube auch mehr als einen Mord. Ich habe das in der Apostelgeschichte eine Stelle zugefunden. Und wenn das kein Zufall ist, was könnte das für mich bedeuten? Zum Beispiel, dass dieser Mann, mit dem ich im Gespräch war, für mich nicht der Mörder seiner Frau, sondern wirklich mein Bruder im Herrn ist. Und dass ich das so sehe und fühle und auch so sehen will und ihn herzlich annehme oder begleite. Ein anderer Gedanke. Manchmal verdammt mich niemand, kein anderer von außen, sondern ich mich selbst. Dazu eine Bibelstelle. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Sehr gut, aber ein bisschen schwierig. Luther, so ist er. Ist ja auch schon ein paar Tage her, dass er das so übersetzt hat. Jetzt Hoffnung für alle das Gleiche. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. Auch wenn du dich selbst verdammst und dir selbst nicht verzeihst zu dem, was du angerichtet hast, Gott ist größer als das, was du in deiner Erinnerung selbst gegen dich richtest, egal worum es geht. Das ist auch ein Teil zum Thema Vergebung. Also Vergebung befreit in zwei Richtungen. Für den Täter, für den der Falsches getan hat. Wenn ihm vergeben wird, erlebt der Freiheit. Aber auch für den anderen, der das abgekriegt hat. Wenn er vergeben kann, macht das auch ihn frei.